Ja, ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein kann in Marburg. Ich bin frisch aus Ostfriesland eingereist heute und habe jetzt die nächsten zwei Wochen noch zwei Veranstaltungen vor mir, wo ich auch für kirchendistanzierte Menschen predige. Steffi hat ja gerade schon gesagt, ich arbeite als Evangelist. Das heißt, meine Aufgabe ist es eigentlich, Menschen mit Gott in Berührung zu bringen. Und das ist eigentlich genau das, was ich mir auch für heute Abend wünsche, dass einige von euch erleben werden, dass Gott redet, dass Gott zu euch spricht, dass Gott euch begegnet. Vielleicht jetzt hier durch die Predigt, vielleicht auch durch ein Lied, durch ein Gebet. Aber das wollen wir heute Abend von Jesus erwarten, dass er Menschen begegnet, dass er redet. Und bevor wir jetzt einsteigen in das Wort Gottes, möchte ich ganz gerne mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du als der auferstandene Sohn Gottes lebendig bist und dass du heute hier bei uns bist. Ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest und dass du zu uns reden möchtest. Dass du auf unserer Seite bist, dass du für uns Menschen bist, dass du uns freisetzen willst, dass du uns Freude schenken willst, dass du viel Gutes für uns im Sinn hast. Und ich möchte dich einfach bitten, dass wir das heute Abend verstehen und begreifen können. Schenk uns offene Herzen für dein Wort. Hilf, dass das, was du heute Abend sagst, dass das auf offene Herzen trifft und dass wir das mitnehmen können, dass es uns verändert, dass es etwas in uns freisetzt. Jesus, wir laden dich ein, dass du diesen Gottesdienst gebrauchst, um zu wirken. Wir wollen deinen Namen verherrlichen durch den Lobpreis, durch die Gebete, durch die Verkündigung. Du bist das Zentrum dieses Universums und du sollst auch das Zentrum in unserem Leben sein. Hilf, dass wir das neu erkennen und uns neu auf dich ausrichten können. Amen. Ja, das Thema heute oder die Geistesfrucht, über die es heute gehen soll, ist Freude. Ich weiß nicht, ob du dich gerade freust, dass du hier sein kannst oder ob es etwas anderes gibt in deinem Leben, was dir gerade Freude bereitet. Es gibt ja manchmal Menschen, die kommen auf uns zu und sagen, hey, womit kann ich dir gerade eine Freude machen? Was würdest du heute Abend antworten, wenn jemand auf dich zukommt und dich das fragt? Womit kann ich dir heute Abend eine Freude machen? Was wäre, wenn Gott dir dieses Angebot macht? Was würdest du dann antworten? Würdest du ihm dasselbe sagen, was du einem Menschen sagen würdest? Oder gibt es da vielleicht noch etwas völlig anderes? Freude ist wichtig in unserem Leben. Wir brauchen Freude. Sie treibt uns an, sie motiviert uns. Und wenn andere Menschen Freude empfinden, steckt uns das ja auch an. So empfinden einige zum Beispiel vielleicht Freude, wenn sie etwas verschenken können. Der eine oder andere hat vielleicht ein Patenkind und ihr liebt es, für dieses Patenkind einzukaufen. Ihr liebt es, wenn ihr Geschenke kaufen könnt zum Geburtstag, zum Tauftag oder zu Weihnachten. Und ihr liebt es, zuzuschauen, wenn die Kinder Augen strahlen, wenn sie das Geschenk auspacken und die Klamotten zum ersten Mal anziehen. Und ja, manchen von euch macht das vielleicht richtig viel Freude. Der andere sammelt vielleicht Briefmarken oder Modellautos und freut sich, wenn er auf eBay mal wieder ein Schnäppchen geschlagen hat und ein besonders seltenes Modell gefunden hat. Oder ein anderer ist vielleicht gerade verliebt, ja, und freut sich schon auf das nächste Treffen mit der Person seines Begehrens und kann kaum erwarten, bis das Wochenende kommt oder der Tag vorbei ist oder. Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die uns Freude machen. Es gibt auch Menschen, die tun sich schwer damit, Freude zu empfinden. Vielleicht einfach, weil das Leben in vielen Dingen nicht gut zu ihnen war. Vielleicht, weil sie krank sind, an Depressionen leiden oder andersweitig krank sind. Und dann ist es schwer, Freude zu empfinden, anderen Menschen eine Freude zu machen. Und es gibt vielleicht auch Menschen, die auf der Suche, auf der Jagd nach Freude sind, weil sie in ihrem Leben vielleicht eine innere Leere verspüren oder weil sie irgendwie merken, so Mensch, da muss doch irgendwie was mehr sein. Viele suchen das dann in Partys, probieren Alkohol aus, probieren Drogen aus, um irgendwie Freude zu erleben, Spaß zu haben, um das Leben irgendwie ein bisschen lebenswert zu machen, neben all den Verpflichtungen und dem Alltagstrott, den man vielleicht so hat. Und man versucht dem Ganzen zu entrinnen, indem man sich irgendwo einen gewissen Kick holt, der einem diese Freude gibt. Vielleicht ist es auch in Extremsportarten, wo man versucht, sich diesen Kick zu holen oder durchs Reisen schöne Plätze zu entdecken, gibt es viele Möglichkeiten. Oder auch in Beziehungen. Wir brauchen Freude. Das Interessante bei Freude ist eigentlich immer von den Lebensumständen abhängig. Ja, ich muss gesund sein, die Lebensumstände müssen passen, ist abhängig von anderen Menschen, wie sie mir begegnen oder auf das reagieren, was ich ihnen gebe oder Gutes tue. Aber Freude, um Freude zu empfinden, bin ich als Mensch ja immer abhängig von den Lebensumständen um mich herum. Bei der Freude, von der die Bibel spricht, ist das anders. Die Bibel sagt uns, dass die Freude eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Also das ist etwas, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Diese Freude, die von Gott kommt, diese Freude, die von Jesus kommt, die ist eben nicht abhängig von meinen Lebensumständen. David hat im Alten Testament in dem Psalm gesagt, Psalm 16, da spricht er ein Gebet zu Gott und dann sagt er hier in Psalm 16, Vers 11, du zeigst mir den Weg, der zum Leben hinführt und wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. David spricht hier nicht von einem Menschen, der war nicht verliebt oder so, sondern David spricht hier von Gott. Und er sagt, Gott ist die Quelle einer Freude, die ewig ist, die niemals aufhören kann. Eine Freude, die mit drin ist, die, wo auch die Umstände, wenn sie noch so schlecht oder noch so blöd sein können, die nichts an dieser Freude ändern können. Da gibt es eine Freude, die von Gott kommt, die den Ursprung nicht in den Dingen dieser Welt hat und auch nicht davon abhängig ist. Nun mag man überlegen und sagen, Freude und Gott, passt das denn zusammen? Kann Gott sich freuen? Oder wenn wir mal auf Jesus schauen, die Bibel sagt uns ja, dass Gott als Mensch in diese Welt gekommen ist, dass Gott sich in Jesus uns Menschen gezeigt hat. Wie war Jesus denn? Hat Jesus Freude gehabt? Wie war das, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war? Haben sie sich Witze erzählt? Hat Jesus darüber gelacht? Oder hat er irgendwie immer nur gepredigt? Konnte Jesus auf einer Hochzeit auch irgendwie mitfeiern und ausgelassen sein und lachen? Oder saß er immer nur in der Ecke und hat fromme Gespräche geführt? Das Interessante ist, die Bibel berichtet das irgendwie nicht so. Die Bibel beschreibt, wenn man sich so, ich habe mal die Evangelien noch mal so durchgeschaut und mal so ausgeschaut, beschreibt die Bibel eigentlich Emotionen von Jesus. Und das ist ganz interessant, was ich da entdeckt habe. Ich habe mal gehört, in der Psychologie sagt man, es gibt 5 Grundgefühle des Menschen. Ich weiß noch, was ein Psychologe gesagt hat, ob es grundsätzlich so ist, aber auf jeden Fall hat jemand gesagt, es gibt diese 5 Grundgefühle des Menschen. Das ist einmal die Trauer, das ist einmal die Angst, das ist Zorn und Wut, das ist Mitleid und das ist Freude. Das sind diese 5 Grundgefühle des Menschen. Und interessant ist, in der Bibel werden 4 davon beschrieben, dass Jesus sie hat, aber Freude nicht. Die Bibel sagt an einer Stelle, dass Jesus weinte. Die Bibel sagt auch an einer Stelle, dass Jesus Mitleid mit den Menschen hatte. Als er einmal da am Predigen war, da sah Jesus diese Menschenmenge und er sah, wie orientierungslos die Menschen waren, wie hoffnungslos, wie gebrochen. Und dann sagt die Bibel und sagt, dass Jesus Mitleid mit den Menschen empfand, als er ihre Not und ihr Leiden gesehen hat. Die Bibel berichtet uns, dass Jesus einmal sauer geworden ist, als er in den Tempel kam und gesehen hat, wie die religiöse Leitung da ihre Stände aufgebaut haben und ja, den Glauben eigentlich missbraucht haben, um Profit daraus zu schlagen. Das hat ihn so sauer gemacht, dass er da reingestürmt ist und diese Geldwechsler und die Händler für die Opfertiere da kurzhand rausgeschmissen hat. Und die Bibel berichtet auch einmal, dass Jesus Angst hatte, nämlich im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Hinrichtung. Als Sohn Gottes wusste Jesus, was ihn erwartete, und die Bibel sagt, dass er Angst hatte, richtige Angst. Aber die Bibel sagt nie, dass Jesus Freude hatte. Und da habe ich mal so ein bisschen nachgedacht und habe mal so die Geschichte angeguckt und gesagt, wie war das eigentlich bei dem, was Jesus so gemacht hat? Ich meine, was Jesus gemacht hat, war ja außergewöhnlich, was Jesus da nicht Freude empfunden hat. Nehmen wir mal zum Beispiel die Geschichte, wo er nach Nein kommt, so ein kleines, verschlafenes Kaff damals irgendwo in Israel. Und da ist gerade eine Beerdigung, eine Frau, die schon Witwe ist, hat ihren einzigen Sohn verloren. Und dann geht Jesus dahin, drängt sich durch die Menschenmenge, fasst den Sarg an, oder den Sarg gab es ja damals wahrscheinlich nicht, aber irgendwie den Toten, der da eingehüllt wahrscheinlich war, in Leinen, fasst ihn an und er weckt diesen Jungen zum Leben. Und dann heißt es da, und er gab den Jungen seiner Mutter zurück. Jetzt stellt euch mal diesen Moment vor. Da ist so eine Trauerprozession. Jesus drängelt sich einfach so als Fremder durch die Menschenmenge an diesen Toten heran. Er fasst ihn an und plötzlich steht er auf. Und dann guckt man erstmal in die entsetzten Gesichter der Menschen, die gar nicht wissen, dieses Ding einzusortieren, was da gerade passiert ist. Und als die Mutter dann schnallt, was da passiert ist, die muss ja vor Freude explodiert sein. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus eine tiefe Freude darüber empfunden hat, als er den Sohn seiner Mutter zurückgab. Oder stellt euch vor, dass Jesus da so einen Blinden heilt, der da am Straßenrand sitzt und der seit zig Jahren blind war, nicht sehen konnte, sein Leben lang nur gebettelt hat. Jesus fasst ihn an, berührt ihn und der Mensch wird auf einmal sehend. Der muss doch abgegangen sein. Ich meine, der muss doch angefangen haben zu schreien und manchmal berichtet die Bibel ja auch, dass die Leute Gott gepriesen haben, laut Hals, die sind vor Freude, die sind abgegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus dabei gestanden hat und sich ja innerlich einfach mitgefreut hat. Das kann ja gar nicht anders. Und ich glaube, dass die Bibel deswegen nicht erwähnt, dass Jesus sich gefreut hat, weil das einfach Standard für ihn war. Das war normal. Weil immer da, wo er Menschen geheilt hat, wo er Menschen freigesetzt hat von dämonischen Bindungen, wo er Menschen Hoffnung gegeben hat, da war einfach Freude, die war einfach da, das gehörte, das war Normalität bei Jesus. Jesus kannte Freude, mehr wahrscheinlich als jeder andere Mensch. Und er hat sich daran gefreut, wenn er gesehen hat, wie Menschenleben sich verändert haben, wie Menschen Schuld vergeben bekommen haben, wie Menschen begriffen haben, dass Gott sie liebt und diese Liebe erfahren haben. Er hat sich daran gefreut, wenn Menschen aus okkulten Bindungen rausgebrochen sind und endlich frei waren. Er hat sich daran gefreut, wenn Menschen geheilt worden sind. Er hat sich daran gefreut, wenn Menschen Gott begegnet sind und gesehen hat, wie das ihr Leben verändert. Und das berichtet die Bibel auch an so vielen Stellen bei den Aposteln, als sie gepredigt haben. Zum Beispiel als Philippus nach Samarien kam, da berichtet uns die Bibel, wie er da einfach hinmarschiert und den Leuten von Jesus erzählt und dann werden Kranke geheilt und Dämonen werden ausgetrieben und dann heißt es da in einem Vers und es herrschte große Freude in der Stadt. Darum nennt man ja auch die Botschaft, die in der Bibel drinne steht, Evangelium, das heißt frohe Botschaft, weil es die Menschen ja froh macht. Weil es sie mit Gott in Berührung bringt, weil es in ihnen etwas verändert, weil es in ihnen etwas Neues freisetzt, weil es ihnen Leben gibt. Und da kann man auch gar nicht anders als sich freuen, wenn man das miterlebt. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich in Afrika unterwegs bin und wenn wir manchmal für Menschen beten, ja, die da an Krankheiten leiden und die werden geheilt. Du merkst, die Menschen kommen zu dir, die sind völlig gebrochen, die sind freudlos, die haben Schmerz, kennzeichnet ihr Gesicht. Und wenn wir für sie beten und sie werden geheilt, die Menschen sind völlig verändert. Wir erleben es manchmal, dass Menschen auf uns zukommen, für die wir gebetet haben, die von dämonischen Bindungen frei geworden sind. Die sind total verändert, die strahlen über das ganze Gesicht. Das ist Wahnsinn zu erleben, wie Gott Menschenleben verändert, was plötzlich für eine Freude in das Leben eines Menschen reinkommt, wenn sie mit Gott in Berührung kommen, wenn sie erleben, dass Gott in ihrem Leben etwas bewirkt. Die Bibel sagt uns an einer anderen Stelle im Jakobusbrief im Neuen Testament, dass alle gute und vollkommene Gabe kommt von Gott. Und gute Gaben bewirken doch Freude bei uns. Wenn dir jemand etwas Gutes tut, wenn dir jemand etwas Tolles schenkt, dann löst das doch Freude in dir aus. Und so ist das auch mit Gott. Alles, was Gott tut, was Gott macht, was Gott den Menschen geben will, alles das bewirkt Freude in uns. Und das ist eine Freude, die finden wir nicht in dieser Welt, die finden wir auch nicht in Beziehungen, die finden wir auch nicht in Partys oder in Alkohol. Diese Freude kann uns die Welt nicht geben. Und diese Freude, um die es hier geht heute Abend, diese Freude von Gott ist eine Freude, die unabhängig ist von den Lebensumständen und die auch die Lebensumstände nicht kaputt machen können. Das wird an einer anderen Stelle sehr deutlich. Und zwar gibt es eine Stelle in der Apostelgeschichte, da haben die Jünger auch gepredigt am Tempel und das fanden die Pharisäer, also die Gesetzeslehrer damals, die jüdischen Theologen, fanden das gar nicht gut und haben die Jungs kurzerhand ins Gefängnis geschmissen und haben sie gefoltert. Und dann haben sie am nächsten Tag nochmal verhört und haben ihn gedroht und gesagt, Leute, hört zu, ihr heilt keine Kranken mehr, ihr erzählt niemandem mehr, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er der Retter ist. Und dann sind diese Apostel rausgegangen und dann heißt es hier, sie freuten sich, dass sie für den Namen Jesus leiden durften. Nun kann man sich fragen, wie passt das denn zusammen? Man kann sich doch nicht freuen, wenn man leidet, das geht doch gar nicht. Jesus selber hat auch gesagt in der Bergpredigt, er hat gesagt, freut euch, wenn ihr um meinetwillen angefeindet oder verfolgt werdet, denn das hat man den Propheten in früherer Zeit auch schon angetan. Paulus hat zu den Christen gesagt, ich freue mich, dass ich für euch leiden darf. Nun, Leiden und Anfeindung ist doch genau das, was wir Christen unter allen Umständen vermeiden zu erleben, weil es uns Angst macht. Das passt doch für uns mit Freude gar nicht zusammen. Wie kann Jesus dann sagen, freut euch, wenn ihr um meinetwillen leiden dürft? Wir versuchen doch immer gerade die Themen, die in der Gesellschaft anstößig sind, den anderen Menschen vorzuenthalten. Wir versuchen immer nur das Positive des Evangeliums zu betonen, um bloß niemanden auf den Schlips zu treten, um bloß kein Gelächter oder keine Ablehnung zu erfahren. Wir versuchen, das Evangelium so zu predigen, dass keiner unsere Kirchwände beschmiert. Bloß vorsichtig sein, bloß keine Anfeindung. Ich bin seit 10 Jahren in Malawi unter Muslimen tätig und predige dort, versuche dort Gemeinde zu gründen. Und wir haben einen jungen Evangelisten, der immer mit uns unterwegs ist, das ist der Dayton. Selber ist auch Yao, war früher Muslim, ist zum Glauben gekommen. Und er ist ein brennender Evangelist. Er predigt immer wieder unter den Jaos und er erlebt es ganz oft, dass Menschen ihn verspotten, dass sie ihn anspucken, wenn er predigt. Und jetzt in der Zeit der Pandemie sind seine Verwandten so sauer auf ihn geworden, dass er immer noch das Evangelium verkündigt, dass sie sein Haus zerstört haben. Und Dayton ist sehr arm, der muss also wirklich hart um seinen Lebensunterhalt kämpfen und er muss jetzt in ein anderes Dorf, er kann nicht wieder dorthin zurück, aufgrund dieser Anfeindungen. Und steht jetzt erstmal mit nichts da. Und da denke ich mir doch, das ist doch kein Grund zu freuen. Aber so wie ich Dayton in den letzten Jahren immer wieder erlebt habe, dass trotz all der Schwierigkeiten, die er hat keinen Spenderkreis, wie wir das in der westlichen Welt haben, die ihn jeden Monat sein Gehalt finanzieren, der muss hart auf den Feldern arbeiten, damit seine Familie genug zu essen hat. Und in seiner Freizeit geht er los zu predigen. Und obwohl die Leute ihn immer wieder androhen, Drohungen machen und ihn anspucken und ihn auslachen oder trotzdem hat dieser Mann, immer wenn ich ihm begegne, so eine innere Freude. Das ist Wahnsinn. Und das kann man auch nicht erklären. Die ist einfach da. Das ist eine Freude, die vom Heiligen Geist gewirkt ist. Und selbst Verfolgung und Anfeindung kann uns diese Freude nicht nehmen, sondern aus irgendeinem Grund schürt das diese Freude nur noch an. Das kann man nicht verstehen, das kann man nur erleben. Aber ich glaube, dass Jesus uns hier die Angst nehmen will und uns deutlich machen will, Leute, habt keine Angst vor Anfeindung, das kann euch nichts nehmen. Es bestärkt euch nur in der Freude, die ihr in Christus habt, aber es kann euch die Freude nicht nehmen. An einer anderen Stelle, in Johannes 16, hat Jesus mal zu seinen Jüngern gesagt, er hat gesagt, wenn es soweit ist, werdet ihr mich nichts mehr fragen müssen. Ich versichere euch, wenn ihr den Vater in meinem Namen etwas bittet, wird er es euch geben. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet nur, ihr werdet es bekommen. Und dann wird eure Freude vollkommen sein. Jesus ermutigt uns hier auch zu beten, weil es unsere Freude vollkommen macht. Warum? Wenn wir erleben, wie Gott auf unsere Gebete antwortet, unser Leben wirkt, dann bewirkt das ganz klar Freude. Ich habe jetzt im letzten Jahr, als die Pandemie anfing, war für mich so ein bisschen die Frage, ich bin jetzt verheiratet mit zwei Frau, zwei Kinder. Leben wir weiter zur Miete oder kaufen wir uns ein kleines Haus? Und wir haben uns entschieden, ein kleines Haus zu kaufen. Nun ist es so, ich bin Alleinverdiener bei uns, meine Frau ist zu Hause bei den Kindern, da haben wir uns für so entschieden, das war uns sehr wichtig. Ich bin im hauptamtlichen Dienst, das heißt, ich lebe von Spenden. Mein Gehalt ist jetzt auch nicht das größte. Und da war für mich das schon eine Frage, Mensch, packen wir das überhaupt finanziell? Ist es möglich, so ein Haus zu kaufen? Und da hat Gott es uns geschenkt, dass wir ein kleines Haus zum halben Preis bekommen haben. Das Haus aus den 60ern, da musste einiges renoviert werden. Ich habe mir gedacht, okay, Pandemiezeit, kann ich dazu nutzen, dieses Haus zu renovieren. Und ich habe damals zu Gott gesagt, so, ey, ich habe nicht viel Geld. 50.000 ist das Limit, das ich mir von der Bank aufnehme. Damit muss ich hinkommen. Und es haben mir mehrere Menschen gesagt, die haben gesagt, Henrik, das Geld reicht niemals. Aber ich habe gesagt, ich werde mich nicht höher verschulden. Ja, es ist für mich ein Haus, es ist für mich einfach nicht wert. Und da ist für mich das Limit. Und dann habe ich zu Gott gesagt, Gott, wenn es mehr wird, musst du dich drum kümmern. Aber mehr mache ich nicht. Natürlich kann ich mehr Geld aufnehmen und muss dann halt mehr arbeiten und mehr abzahlen und was weiß ich. Aber das bringt so viel Stress und Druck in mein Leben rein. Ich habe gesagt, Gott, das will ich nicht. Ich möchte frei sein für dich, für meine Familie. Und ich will mir keinen großen Kredit an die Haxen holen. So, und während dieses ganze Bauvorhabens wurde schnell klar, das Haus muss kernsaniert werden. Und die Menschen hatten tatsächlich recht, 50.000 Euro reichte nicht aus. Was ist passiert? Eines Tages kam ein älteres Ehepaar zu mir, guckte, sah das Haus und es war ziemlich verwildert alles, war ein riesen Chaos ums Haus rum. Und dann sagt sie, weißt du was, Henrik, wir kümmern uns um das Außengelände, mach du mal in Ruhe innen weiter, wir sorgen dafür, dass das Außengelände in Ordnung kommt. Dann haben sie eine Gartenbaufirma bestellt, die waren 3 Wochen da, mit 3 Mann haben das kompletten Außenanlage, das Gelände komplett in Ordnung gemacht, Bäume gefällt, Wurzeln rausgerissen, den ganzen Boden umgewühlt, Rasen neu angesät, die ganzen Platten rausgelissen, die Trasse vorne gepflastert, alles schick gemacht, 3 Wochen lang, und das haben sie mir geschenkt. Dann kam eine andere Familie und sagte, Mensch, Henrik, du hast ja keine richtige Auffahrt, das war alles noch Schlamm da bis zum Haus, da gab's auch nichts. Die haben gesagt, Mensch, du kommst ja gar nicht vernünftig da zum Haus hin, wir kümmern uns darum, dass du eine vernünftige Auffahrt kriegst. Dann haben sie eine andere Firma organisiert und die haben dann innerhalb von 2 Wochen mir eine 60 Meter lange Auffahrt gepflastert mit 2 Stellplätzen für mein Auto. Und ich war drinnen noch am Reißen, das Ganze hat so ein Jahr gedauert und dann ging es ans Tapezieren und ich muss ehrlich sagen, Tapezieren liegt mir jetzt auch nicht so und aber was will man machen, nützt ja nichts, da muss ich dann nun bei und dann war ich nachmittags beim älteren Ehepaar eingeladen zum Tee trinken aus unserer Gemeinde und dann sagten sie, ja Mensch, wie weit bist du denn mit deinem Haus? Und ich sage, ja, ich muss jetzt gerade ans Tapezieren. Und dann sagt sie, Mensch, du, wir haben gerade hier einen Maler da und so, der hat das so toll gemacht, wir können ja dem mal fragen, was das kostet. Ich sage, nee, Maler, sag ich, sitzt bei mir finanziell nicht drin, das werde ich selber machen. Ja, sagten sie, wir fragen den mal, wir gucken mal. Und dann kam dieser Maler zu uns nach Hause, guckte sich alles an und eine Woche später kriegte ich von dem Ehepaar einen Anruf und sagte, wir haben mit dem Maler mal gesprochen, der war übrigens auch gläubig und er hat gesagt, die Arbeitskraft stellt er, wir bräuchten nur die Materialkosten zu stellen und die übernehmen wir. Und dann hatte ich 2 Wochen lang einen Maler im Haus, der mir das komplette Haus verspachtelt, tapeziert und gestrichen hat. Es gab eine Frau, die mich anrief und sagte, Henrik, ich habe geerbt, ich möchte den 1/10 an Missionare aufteilen, ich würde dir gern 5.000 Euro schenken. Es gab eine andere Familie, die seit über einem Jahr mir jeden Monat 200 Euro aufs Konto überweist, einfach so nebenbei, ohne dass ich eine Spendenbescheinigung für sie ausstellen kann. Und ich bin immer wieder nur an Staunen. Und wenn ich das Haus sehe, dann bin ich voll Freude über das, was Gott macht. Wie ich sehe, wie Gott sich um seine Leute kümmert, wie er wirkt im Leben von Menschen. Natürlich hätte ich auch sagen können, komm, ich nehme 100.000 auf und 150.000. Irgendwie kriegen wir das schon abbezahlt. Und dann schicke ich meine Frau auch arbeiten. Und dann müssen wir halt Gott beten, dass er unsere Arbeit segnet und dass wir eine vernünftige Arbeit kriegen, dass keiner krank wird. Das hätte ich auch alles machen können. Aber das war der falsche Weg. Jesus sagt, eure Frau vollkommen, wenn ihr Gott bittet, wenn ihr nicht immer versucht, alles aus eigener Kraft zu machen, sondern wenn ihr auch mal bereit seid, Gott zu vertrauen, dass er in eurem Leben was macht. Und dann einfach nur daneben steht und zusehen könnt, wie Gott in eurem Leben wirkt, das bewirkt Freude. Wir Christen haben jede Menge Gründe, uns zu freuen über unseren Gott, über Jesus. Aber die warum strahlen wir das so selten aus oder so wenig aus? Und wenn wir diesen Galaterbrief mal schauen, Galater 5, Vers 22, ist eigentlich der Grundtext für diese Themenreihe. Da geht Paulus auf zwei zwei Dinge ein, die uns Christen passieren, wo wir in der Gefahr stehen, diese Freude, die Gott uns schenkt, die der Geist Gottes uns schenkt, zu verlieren. Paulus ermahnt uns nämlich hier in Galater 5, dass wir in dieser Kraft des Geistes leben sollen. Paulus sagt hier nämlich, wenn ihr nun durch den Geist Gottes ein neues Leben habt, so wollen wir auch in diesem Geist unser Leben führen. Das heißt, dass die Frucht des Geistes, diesen Frieden, wo ihr letztes Mal drüber gehört habt, und die Liebe, wo ihr davor gehört habt, oder die Freude, wenn ihr das erleben wollt, dann müssen wir auch in diesem Geist Gottes unser Leben leben. Das heißt, wir müssen unsere Beziehung zu Jesus stärken. Das ist wichtig. Und wir können diese Freude auf zwei Arten verlieren. Und das ist nämlich genau der Grund, warum Paulus diesen Brief an die Galater geschrieben hat. In Kapitel 4, Vers 15, da sagt Paulus nämlich, wo ist denn die glückliche Freude von damals geblieben? Als Paulus diese Gemeinde das erste Mal besucht hatte, da hatte sie diese ursprüngliche Freude. Aber irgendwie hatten die Christen in Galatien diese Freude verloren. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Das erste ist, Paulus nennt das hier Zügellosigkeit. Er stellt nämlich die Früchte des Geistes im Kontrast zu einem zügellosen Leben. Er sagt nämlich, was unsere menschliche Natur hervorbringt, das ist sexuelle Unmoral, Götzendienst, Esoterik, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Saufereien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Das heißt, das große Problem auf der einen Seite ist oft, dass wir Christen, anstatt Freude in Gott zu suchen, anstatt unsere zu Jesus zu investieren, ist das große Problem, dass wir denselben Fehler machen wie die Menschen um uns herum. Dass wir nämlich versuchen, Freude zu empfinden in all den Dingen, die die Welt so zu bieten hat. Und dass wir dann anfangen, auch auf Partys zu gehen, Alkohol zu trinken und das in einem Maß, das eben nicht mehr gesund ist, dass wir anfangen, auch als Christen Drogen auszuprobieren, in der Hoffnung, dass es uns vielleicht nochmal einen Extra-Kick gibt und. Und dann laufen wir genauso in die Leere wie die anderen Menschen auch. Und am Ende bleibt nichts als Frustration und innere Leere übrig. Auch für uns als Christen, weil wir an der falschen Stelle suchen. Weil wir genau denselben Fehler machen wie die Menschen um uns herum. Wir suchen Freude in sexueller Unmoral, in Saufgelagen, in Drogen, in vielen anderen Dingen. Das ist die eine Seite, wo wir vom Pferd fallen können als Christen. Auf der anderen Seite, sagt Paulus, steht die Gesetzlichkeit. Das sagt Paulus in Galater 3. Da sagt er nämlich, ihr törichten Galater, wer hat euch verzaubert? Euch wurde Jesus Christus als der Gekreuzigte vor Augen gemalt. Eines will ich von euch wissen. Ihr habt es im Geist angefangen und jetzt wollt ihr es im Gesetz beenden? Das heißt, Paulus sagt, Leute, ihr habt den Geist Gottes bekommen, der setzt euch frei, ein Leben als Christ zu leben und jetzt fangt ihr plötzlich wieder an und baut Gesetze auf und sagt, das darf man nicht und das darfst du nicht und das darfst du nicht und das ist schlecht und das ist zu viel und das geht nicht. Paulus sagt, wenn ihr das macht, wenn ihr anfangt, so viele Regeln aufzustellen und wenn euer Christsein sich nur noch an Regeln orientiert, dann werdet ihr fromme Heuchler. Dann werdet ihr selbstgerecht und fangt an, auf andere herabzuschauen und andere zu verurteilen. Und dann wird euer Christsein freudlos. Das ist die Konsequenz. Auf der einen Seite die Gesetzlichkeit, die ganzen Regeln, die frommen Heuchelei, das Verurteilen, das Kritisieren, das Heruntermachen. Und auf der anderen Seite diese liberale Zügellosigkeit, ja, ich bin Christ, ich bin gerettet, ich kann eh alles machen, alles, was die anderen machen, mache ich auch. Moral, alles spielt keine Rolle. Nein, auch das. Paulus sagt, es kommt darauf an, dass wir unser Leben im Geist leben, dass wir uns von dem Geist Gottes führen lassen, dass er uns zeigen kann, was gut ist und was nicht gut ist, in welchem Maß es gut ist und in welchem Maß es nicht gut ist. Und dass der Geist Gottes uns immer wieder zu Jesus Christus führt. Er ist die Quelle des Lebens. Er ist die Quelle der Freude. In seiner Person und durch das, was er in unserem Leben tut, bewirkt er eine Freude, die wir nirgendwo anders finden. Und ich möchte dich ermutigen, der du vielleicht hier heute als Christ sitzt, hinterfrag dich mal, wo stehst du gerade? Fällst du vielleicht auf der Seite des Gesetzes herunter und merkst, dass du auf andere herabschaust und sagst, ah, die anderen sind nicht so fromm und der macht das alles falsch und du verurteilst andere? Oder bist du vielleicht genau auf der anderen Seite fährt, indem du einfach alles machst und alles egal, keine Regeln, bist ja Christ, bist ja frei, aber merkst doch, dass du innerlich genauso leer bist wie die Menschen um dich herum. Vielleicht bist du auch jemand, der heute Abend zum allerersten Mal da ist. Und vielleicht kennst du das, diese Leere, die du verspürst nach den Partys, nach dem Alkohol, nach den Drogen. Du suchst diesen Kick, du suchst Freude, aber du findest es nicht. Vielleicht kennst du ein Leben, das total freudlos ist und du versuchst, irgendwie was Gutes reinzubringen, aber es gelingt dir nicht. Dann möchte ich dich ermutigen heute Abend und komm zu Jesus. Jesus hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Erquicken ist ein altes Wort, das benutzen wir heute nicht mehr, aber man kann auch sagen, ich will dir Freude schenken, eine Lebensfreude, die von Gott kommt, eine Lebensfreude, die du in dieser Welt nicht finden kannst. Vielleicht trägst du auch eine Schuld mit dir rum, die es dir unmöglich macht, dir zu vergeben, wirklich Freude in deinem Leben wiederzufinden. Auch dann möchte ich dich einladen, komm zu Jesus. Er ist am Kreuz für deine Schuld, für deine Sünde gestorben, damit du Vergebung dafür bekommen kannst. Und damit du mit Gott versöhnt werden kannst. Und damit du eine neue Beziehung zu dem bekommst, der die Quelle einer ewigen Freude ist. Vielleicht im Lobpreis gibt es die Möglichkeit, für sich beten zu lassen. Und wenn du diese Entscheidung für Jesus treffen möchtest, dann lade ich dich ein, geh zu einem dieser Beter und die werden mit dir beten. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Gott segne dich. Amen.